aktuelle Stand ist, dass die Mutter mit den kleineren Kindern, mit dem 3-jährigen Sohn, der 7-jährigen Tochter Milena in Armenien ist. Denen geht es den Umständen entsprechend sehr schlecht. Es gibt aber telefonischen Kontakt. Der Vater ist hier beauftragt, die beiden entflohenen Kinder, die größten Kinder, zu finden. Eines der Kinder ist jetzt wieder aufgetaucht. Die 13-jährige Elena befindet sich gerade in einer psychiatrischen Klinik und wird dort behandelt. Und der 12-jährige Sohn, Hamo, der ist weiterhin verschollen. Das ist der aktuelle Stand.
Während der Maßnahme sind ja nicht nur die Kids geflohen und die Abschiebung wurde nicht abgebrochen. Außerdem gab es noch das Szenario, dass ein Polizist die anwesende Nachbarin bedroht haben soll, und zwar mit der Waffe. Das klingt schon ziemlich krass. Nun gibt es noch neuere Informationen, dass das noch viel gruseliger war. Das hast du zum Beispiel auf Twitter geschrieben. Was gibt es denn zu diesem Hergang zu sagen?
Wie das ja immer so ist, erfährt man dann die einzelnen Details erst im Nachhinein. Das war ja alles noch recht frisch, als wir berichtet haben am Dienstag, als das passiert ist. Jetzt hat sich noch herausgestellt, die Mutter ist, als sie erfahren hat, dass jetzt abgeschoben wird, ohnmächtig geworden, ist bewusstlos, wie sie war, auf dem Boden gezerrt worden, in das Auto verfrachtet worden, zusammen mit den Kindern. Also das Auto war im Prinzip nur hatte nur eine Ladefläche hinten und vorne eine Fahrerkabine, also keine Sitze. Und sie ist dann ohnmächtig, wie sie war, mit den beiden kleineren Kindern, auch nur auf dieser Ladefläche, der Onkel sagt, wie Tiere, nach Düsseldorf transportiert worden. Dann ist sie während dieser Fahrt nach Düsseldorf zum Flughafen, von dem aus die Abschiebung dann vollzogen werden sollte, ist sie dann wach geworden mit einem Fuß im Gesicht, also mit einem Schuh im Gesicht von einem Polizisten. Lag gefesselt auf dem Boden und ist mit einem Fuß im Gesicht wach geworden. In Düsseldorf angekommen, wurde die Hälfte der Familie dann der Bundespolizei übergeben. Die hat sie wohl auch fair und gesetzeskonform behandelt, wenn man das so sagen kann, also ohne weitere Vorkommnisse oder Gewalt. Also die Mutter, die hat eine psychische Erkrankung, die ist schwer depressiv und suizidgefährdet. Das war den Behörden da offensichtlich nicht bekannt. Es ist nur ein Notarzt mitgeflogen, der hatte sehr viele medizinische Notfälle während des Flugs. Es waren noch andere Menschen, die von Abschiebung betroffen sind in dem Flugzeug und der konnte sich um die Mutter und die Kinder nicht kümmern. Und die ist dann mit den beiden kleinen Kindern, einem Kinderwagen und 13 Gepäckstücken dann in Jerewan ganz allein gewesen und musste sich dann erstmal durchschlagen und einen Dolmetscher organisieren, denn sie spricht gar kein Armenisch, also ist jetzt in einem Land, aus dem sie zwar damals mit ihrer Familie gekommen ist, ja, als kleines Kind, aber spricht kein Armenisch. Und das ist die Situation der Mutter, das sind die zusätzlichen Informationen zu dem Schusswaffengebrauch. Also es gibt ein Video, das ist 6,5 Minuten lang, das haben wir ausgewertet und es ist zweifelsfrei zu erkennen, dass hier eine Schusswaffe gezogen wird. Es wird auch kommentiert von demjenigen, der das Video gedreht hat, wird auch kommentiert, dass hier die Polizei gerade eine Waffe zieht und man sieht das auch eindeutig und das ist das, was noch hinzukommt.
Du hast gesagt, dass die Mutter der Familie kein Armenisch spricht. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Familie seit 26 Jahren in Deutschland lebte. Du hast den Zustand der Mutter oder auch das Krankheitsbild der Mutter schon besprochen, in ein Land abgeschoben, in dem bis vor kurzem ein Krieg herrschte. Da stellt sich die Frage, wie kommt es dennoch, obwohl es ein Land ist, in dem Armenien und Aserbaidschan Krieg führten bis vor kurzem, überhaupt zu so einer Abschiebung?
Ja, das fragen wir uns ja auch. Das ist ja auch der Punkt. Hinzu kommt ja auch noch, dass wir gerade die Pandemie haben und in einer tödlichen zweiten Welle sind. Und Armenien hat die Pandemie auch sehr hart erwischt. Die Situation in Armenien gerade ist für uns jetzt von außen schwer einschätzbar. Es ist auf jeden Fall so, dass viele, viele Geflüchtete aus Bergkarabach jetzt in Armenien, also nach Armenien fliehen und dort versorgt werden müssen. Das heißt, es ist überhaupt nicht klar, ob der ja doch intakte und funktionierende Staat Armenien dazu in der Lage ist, sich um diese Familie jetzt auch noch zu kümmern. Das wissen wir nicht, das können wir nicht beurteilen. Es gibt natürlich dort auch zivilgesellschaftliche Strukturen und Hilfsorganisationen, aber die Lage ist halt schon dramatisch und das hat halt mit dem Bergkarabach-Krieg zu tun. Also das ist schon ein Riesenproblem. Wir fragen uns das natürlich auch.
Du hast den Polizeieinsatz angesprochen, der sich dann nochmal dramatischer darstellt. Gibt es denn Reaktionen auf diesen Polizeieinsatz? Wir hatten ja vor ein paar Wochen den Fall, dass erneut die sogenannten Einzelfälle auch in der sachsen-anhaltinischen Polizei mal wieder aufgetreten sind, sprich, dass Chatprotokolle auftauchen, in dem eindeutig rechtsradikales, rassistisches von sich gegeben wird. Gibt es schon Reaktionen auf diesen Polizeieinsatz? mit dem man umgehen kann, zum Beispiel von Seiten der Landesregierung?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt keinerlei öffentliche Reaktion, weder von der Polizei noch von der Ausländerbehörde. Soweit ich weiß, soll es am Mittwoch einen Volksstimmeartikel geben, also einen Artikel im lokalen Blatt hier, wo sich auch erstmals dann die Ausländerbehörde und die Polizei, die hier Amtshilfe geleistet hat, äußern werden. Das ist jetzt das, was wir wissen. Bisher ist das noch gar nicht geschehen. Vom Innenministerium gibt es auch nichts. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass es gerade keinen Innenminister gibt. In diesem Fall gibt es dann ja offensichtlich einen Organisationsdefizit. Aber es gibt von Seiten vieler politischer Akteure der Landespolitik gibt es doch Äußerungen. Zum Beispiel hat sich auch die Staatssekretärin des Sozialministeriums geäußert und hier auch Kritik geübt oder Fragen gestellt. Das werden wir jetzt abwarten müssen, was am Mittwoch kommt.
Nun hatten wir schon die Situation des Teils der Familie, der in Armenien jetzt ist. Der andere ist der, die noch in Magdeburg bzw. in Sachsen-Anhalt sind. Das eine Kind wurde gefunden. Das zweite noch hier bleibende Kind ist vermisst. Du stehst in Kontakt mit beiden Teilen der Familie, dem getrennten ersten und zweiten Teil. Kannst du das irgendwie beschreiben, was da gerade vor sich geht?
Das sind menschliche Härten, die sich hier abspielen. Das kann man sich ganz schwer vorstellen. Also ich habe gestern erfahren davon, dass die ältere Tochter, die 13-jährige Tochter Elena, wieder gefunden worden ist. Die ist jetzt in psychiatrischer Behandlung, wie ich ja schon gesagt habe, in einer Klinik. Und der geht es sehr, sehr schlecht. Die Angehörigen, die noch hier sind, hofften, dass beide Kinder zusammen in Sicherheit sind. Das war offensichtlich nicht der Fall. Also sie ist allein. Und ihr geht es sehr schlecht und sie macht sich vor allem Sorgen auch um ihren Bruder. Der Vater, den habe ich selbst zweimal getroffen, der ist komplett fertig, also ist wirklich leer. Sein Schwager, also der Bruder der abgeschobenen Mutter, meint auch, dass er dringend in eine Klinik muss. Der kann sich um gar nichts kümmern, auch nicht um seine Kinder, nicht um sich selbst. Und der wird wahrscheinlich auch dann in eine psychosoziale Betreuung gehen. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Und jetzt ist die Frage, was ist mit dem 12-jährigen Bruder? Das weiß niemand. Da gibt es überhaupt gar keine Anhaltspunkte, wo der sein könnte. Wie gesagt, es bestand die Hoffnung, dass beide Kinder zusammen irgendwo in Sicherheit sind. Das wird man jetzt abwarten müssen. Also es ist wirklich komplett absurd und unverständlich, dass es hier offensichtlich auch keine Suche der Polizei oder irgendwelcher Behörden gibt nach den Kindern oder jetzt nach dem einen Sohn, dass der Vater sich auf der Ausländerbehörde anschreien lassen durfte, dass er nur eine Woche Zeit bekommt, die beiden Kinder zu finden. Also das sind Dramen, die sich hier abspielen. Das fällt mir echt auch schwer, das in Worte zu fassen. Und ich habe auch telefoniert mit einem Sozialarbeiter aus der einen Schule. Das ist die Schule von der Milena, von der 7-Jährigen. Die sind auch komplett fertig, die haben alle geweint, die Klassenlehrerin hat geweint. Die haben dann von der Schulklasse aus ein Skype-Gespräch mit der Mutter und der Milena geführt. Und dabei haben alle geweint, konnten gar nicht miteinander reden. Und die beiden Schulklassen der älteren Kinder, also von Hamo und von Elena, 6. und 7. Klasse, die haben sich auch schon eingesetzt für die Kinder, die sind auch alle komplett fertig. Das versteht einfach niemand. Das ist auf allen Ebenen einfach unfassbares Drama. So.
Dann gibt es dafür ja zwei mögliche Erklärungsansätze. Das eine ist zu sagen, es handelt sich hierbei um einen besonders krassen Fall an Unmenschlichkeit. Der andere wäre zu sagen, wir haben es gerade mit einer Verschärfung der Asylpolitik zu tun. Du bist natürlich vor Ort und hast da eine nochmal Betroffenheit, die vielleicht auch so eine Metaebene schwierig macht, aber vielleicht den Vorsitzenden des Flüchtlingsrats in Sachsen-Anhalt gefragt, was trifft denn eher zu? Handelt es sich hier um einen besonders krassen Fall oder ist es tatsächlich eine Verschiebung in der Asylpolitik, eine Verschärfung der Asylpolitik, Abschiebung um jeden Preis durchzusetzen? Was würdest du von beiden Varianten als realistisch aussehen?
Das ist beides und ich kann natürlich auch die Metaebene bzw. den Blick auf die großen Verschiebungen in der Asylpolitik, den habe ich natürlich auch. Also das ist hier offensichtlich beides. Wir erleben das gerade, dass sehr hart vorgegangen wird gegen die sogenannten gut integrierten Familien, also die langjährig Geduldeten. Eine Ausländerbehörde hat jederzeit die Möglichkeit, im Einzelfall zu entscheiden und natürlich auch zugunsten von Betroffenen zu entscheiden und ihnen auch sie auch möglichst neutral zu beraten, welche Wege sie zum Beispiel haben, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Und das ist hier offensichtlich nicht passiert, denn der Dreh- und Angelpunkt in diesem Fall ist aus unserer Einschätzung, die ältere Tochter wird im Januar 14 Jahre alt. Dort könnte sie einen Antrag stellen auf nach Paragraph 25 Bleiberecht aus humanitären Gründen, lebt ja schon immer in Magdeburg und könnte das machen. Und die Ausländerbehörde, das ist unsere Einschätzung, wollte einfach die Familie hier nochmal im Dezember loswerden und abschieben. Und das ist rechtlich sozusagen möglich, aber es ist natürlich absolut illegitim und menschenverachtend. Und das hat natürlich mit den großen Verschiebungen zu tun. Das hat möglicherweise zu tun mit dem langen Schatten des Wahlkampfs. Das hat zu tun mit Erwägungen, nochmal Abschiebezahlen und Quoten hochzuballern, um sich dann damit zu schmücken gegenüber einem bestimmten Publikum.
Das sagt an dieser Stelle Robert Fitzke vom Flüchtlingsrat, der Vorsitzende des Flüchtlingsrats in Sachsen-Anhalt, über einen Fall, den wir hier schon immer mal wieder aufgegriffen haben in den letzten Tagen. Vielleicht nochmal in Richtung des Flüchtlingsrats gefragt, was sind denn dann auch im aktuellen Fall noch für politische Handlungsmöglichkeiten da, auch als Flüchtlingsrat aktiv zu werden?
Das Wichtigste ist im Moment natürlich der tägliche Austausch mit der Familie, aber auch mit dem sozialen Umfeld, also mit den Schulen. Es muss jetzt hier größtmöglichen politischen Druck geben. Es muss ja einen Zusammenschluss von Menschen geben, denen die Familie am Herzen liegt, die für die Familie und ihr eine Bleibeperspektive kämpfen wollen und dafür kämpfen wollen, dass die Mutter mit den beiden Kindern wieder zurückkommt. Da gibt es einige Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch politischen Druck auf allen Ebenen. Und ja, wir versuchen einfach gerade das Möglichste zu tun.